Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Es ist Sommer. Wer einen Garten hat oder einen Balkon oder eine Terrasse, hängt da wahrscheinlich gerade ab, wenn es nicht zu heiß ist. Grillt, macht Party, ja. Und kurz darauf lesen wir dann wieder überall irgendwas von eskalierten Nachbarschaftsstreitigkeiten. Streit um den Lärm oder um den Rauch vom Grill oder Äste, die zu weit über den Zaun hängen, über Hecken, die einfach zu weit rüberragen, die einfach nicht abgeschnitten werden. Und das geht ja gar nicht. Ja, so ist das eben mit diesen blöden Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das Ganze gibt's aber auch noch eine Stufe größer zwischen Ländern, die eine gemeinsame Grenze teilt. Das gibt's tatsächlich, dass da auch Streit herrscht. Darüber gibt's Überraschungen und vor allen Dingen auch überraschend gute Lösungen, von denen wir vielleicht wiederum uns eine Scheibe abschneiden können für unsere kleineren Nachbarschaftsstreitigkeiten. Fabian Sommerwiller, der hat ein Buch geschrieben über solche Ländergrenzen. 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn heißt dieses Buch. Sehr, sehr viele Beispiele sind da drin, wie es gut oder schlecht laufen kann oder einfach nur seltsam zwischen zwei Staaten. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, gibt es denn an Ländergrenzen wirklich ähnliche Streitfälle wie bei uns in der Nachbarschaft?
Das kann man durchaus so sagen, ja. Also da gibt es ein paar ganz kuriose Beispiele. Also zum Beispiel 1976 wäre auf der koreanischen Halbinsel fast ein Krieg ausgebrochen damals, als der Süden in der neutralen Zone eine Pappel trimmte.
Und ein der Baum hatte, ne?
Ein Baum. Und der Baum hatte eben den US-amerikanischen Truppen, die da für die UNO waren, die Sicht auf einen Kontrollposten verstellt. Und die Nordkoreaner wollten aber mit keinem kleineren Baum leben und haben dann wirklich kurzerhand die zwei Amerikaner, die den Baum trimmen sollten, umgebracht.
Ach.
Und da hatte die Menschheit wirklich, muss man sagen, sehr großes Glück, dass es nicht zu einem großen Krieg und mitten im Kalten Krieg womöglich sogar zu einem Weltkrieg eskalierte. Und das war alles nur wegen einem Baum damals. Das ist eigentlich fast unvorstellbar.
Oh Gott, oh Gott.
Aber bei Grenzen sind Menschen manchmal halt wirklich sehr streng und die Grenzen liegen ja nicht nur am Boden zum Beispiel, die ziehen sich auch bis in den Himmel hinauf. In der Theorie sogar unendlich, sodass in der Praxis ist zwar meistens bei 100 Kilometer Schluss, aber wenn man den Nachbar einfach nicht mag und dem eins auswischen möchte, dann lässt man ihn dann einfach nicht über sein eigenes Staatsgebiet drüber fliegen, wie wir mit Belarus zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben.
Mhm.
Das ist dann aber oftmals sehr ärgerlich und sehr teuer und auch umweltschädlich, diese Umwege für Staaten. Und dann, wenn man das noch mit der Analogie zum Nachbar hernimmt, ist es wirklich so, dass man oftmals auch auf die alte Geruchs- und Umweltbelästigung stößt. Also während manche der Grillen der Nachbarn nervt, irgendwie sind es in anderen Fällen halt ja die qualmenden Kohlekraftwerke, die Menschen halt am Boden dann unabhängig von den Grenzen verfrüht das Leben kosten, je nachdem, wohin halt der Wind bläst.
Ja, Ländergrenzen klingt wirklich so ähnlich kompliziert wie ein Nachbarschaftsstreit manchmal, obwohl Staaten ja auch ganz andere Möglichkeiten haben, also andere finanzielle beispielsweise. Und damit könnten ja auch Aktionen noch bescheuerter werden, muss man sagen.
Da bin ich zum Beispiel auch auf ein ganz kurioses Beispiel gestoßen, das habe ich im ersten Moment nicht glauben können, aber vor rund 15 Jahren hatte der Senegal so die Schnauze voll von seinem kleinen Nachbarn Gambia und dessen permanenten Grenzschließungen, dass man das gesamte Land kurzerhand einfach untertunneln wollte.
Nein!
Und ja, dazu muss man wissen, dass sich Gambia eben wie eine Schlange in senegalesisches Land reinbohrt und ringsum der Senegal liegt und im Westen das Meer. Der Plan scheiterte dann aber auch daran, dass sich die Grenzen eben nicht, wie wir gerade gehört haben, nur in die Luft fortsetzen, sondern auch in den Boden hinein.
Mhm.
Und einfach so untertunneln, das geht also nicht ohne Einverständnis des Nachbarn in dem Fall. So ein anderes Beispiel eines genervten Nachbarns ist zum Beispiel Bolivien. Bolivien hatte früher immer einen Meerzugang, hat diesen aber im Laufe der letzten Jahrhunderte aufgrund von Kriegen, Gerichtsentscheidungen, teils auch schwacher Diplomatie verloren. Jegliche Verhandlungen für einen Zugang zu einem Meereskorridor sind einfach gescheitert, weshalb die bolivianische Kriegsmarine immer noch nur auf dem Titicacasee herumschippert und eigentlich noch nie Salzwasser wirklich auf ihren Schiffen hatte. Da geht es aber nicht nur ums Planschen am Meer, das hat einfach wirklich beinhart wirtschaftliche und politische Überlegungen, weil wir wissen, dass zum Beispiel die ganzen Binnenstaaten in Afrika, Asien und Südamerika, also jene, die nicht direkten Zugang zum Meer haben, vom Entwicklungsstandard einfach hinterherhinken.
Absolut, das ist super spannend, aber man kann auch schon sagen, das klingt ein bisschen krass einfach. Richtig doofe Ländernachbarn irgendwie. Geht es nicht auch ein bisschen netter? Also können wir zum Beispiel auch von unseren Nachbarn was lernen? Geht es besser, netter im Umgang mit den Nachbarn?
Ja, voll. Also manchmal beobachten wir, dass sich die Menschen einfach nicht entzweien lassen wollen. Und bis 2007 hat zum Beispiel an der US-mexikanischen Grenze ein sogenanntes binationales Fest stattgefunden. Ein Teil dieses Festes war unter anderem auch immer eine Partie Volleyball, also Wall wie die Mauer, mhm, in Anlehnung an Volleyball. Da war es immer so, dass sie über die Grenze, über die Mauer einfach oder über den Zaun Volleyball gespielt haben und der Verlierer musste dann stets die Gewinner zum Essen einladen. Also meistens die Amis, die Mexikaner einladen müssen, weil die Amerikaner recht schlecht waren. Die Mexikaner schlüpften dann immer einfach durch Löcher im Zaun, sind dann zum gemeinsamen Fest gekommen. Heute ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil die Mauer eben nochmals verstärkt wurde und dieses Fest quasi untersagt wurde. Es gibt zum Beispiel auch zwischen Uruguay und Brasilien eine eigentlich geteilte Stadt oder zwei Städte, die im Laufe der Zeit zusammengewachsen sind, wo sich einfach die Grenze zwischendurch zieht. In der Stadt wollen sie aber nicht getrennt sein. Und deshalb haben sie die ganzen Grenzübertrittsformalitäten, die ganzen Papiere an den Stadtrand verlagert. In der Stadt selbst haben sie keine Zäune oder Mauern, sondern einen geteilten großen Platz. Und was besonders schön ist, sie haben entlang der gesamten Grenze zwischen Brasilien und Uruguay entwickelte sich da so ein Sprachenmix. Also jeder versteht und spricht das sogenannte Portuñol. Das ist eine Mischung aus Spanisch, Espanol und Portugiesisch, Portugies. Das zeigt doch auch irgendwie schön, dass der kulturellen Vielfalt entwickeln kann.
Was aber Nachbarn auch öfter mal wieder das Ding ist, ist so Streit über das Grundstück. Man denkt sich, boah, das geht gar nicht, mein Zaun muss bis da, der ist doch zu weit, der ist mir irgendwie zu nah gekommen oder irgendwie sowas. Oder man will sein Gartenhäuschen dahin bauen, das geht gar nicht, da ist eine Grenze. Wie sehen da Lösungen aus, wenn wir uns Ländergrenzen angucken?
Ja, da gibt es natürlich den klassischen Krieg leider manchmal, aber es gibt auch kreative und friedliche Lösungen. Also als man draufkam, dass die Finnen seinerzeit einen Leuchtturm auf der falschen Seite einer mit Schweden geteilten Insel gebaut haben, ließ man nicht etwa den Leuchtturm abreißen, sondern tauschte einfach den Grund und Boden unterhalb des Leuchtturms. So hat man sich auf eine Z-Form geeinigt. Auf der Insel Melkert kann man die auch heute noch bestaunen und den Leuchtturm besichtigen. Noch etwas pragmatischer lösen es die Franzosen und Spanier. Die wechseln den Besitz einer kleinen Grenzflussinsel einfach im Halbjahresrhythmus hin und her. Das seit mehr als 350 Jahren. Diese friedliche Lösung geht aber halt auch nur dadurch, da das Naturschutzgebiet namens Fasaneninsel für beide wirtschaftlich und politisch einfach komplett uninteressant ist, muss man sagen.
Okay, ja.
Was ganz witzig ist, man hat sich gedacht, das könnte man doch schön mit einer Flagge immer kennzeichnen, ob es Frankreich oder Spanien gerade gehört. Aber das ist dann mit den baskischen Nationalisten in der Gegend wieder schwierig und deshalb unterlassen sie das.
Da gibt es dann sonst wieder Streit. Genau. Was wäre denn, wenn wir jetzt mal utopisch denken, wenn es gar keine Grenzen geben würde? Also würde das funktionieren?
Ja, gerade wir Europäer gelten eigentlich als Grenzfetischisten oder die Erfinder der neuen, modernen nationalen Grenze. Aber mitten im Herzen Europas gibt es mit dem Bodensee eigentlich ein großes Stück Land oder eben ein Stück Wasser, wo nie wirklich entschieden wurde, wo denn die Grenze genau liegt. Es gibt zwar verschiedene Theorien, aber die drei Anrainerstaaten, Österreich, Deutschland und die Schweiz, die sich ja grundsätzlich recht friedlich gesinnt sind, haben irgendwann einfach erkannt, dass es auch ohne Grenze ganz gut klappt und das Wichtige wurde halt geregelt, aber es gibt einfach keine Grenze und deshalb weiß eigentlich niemand genau, wie groß Österreich, Deutschland und die Schweiz sind. Abgesehen davon, Grenzen wird es in der einen oder anderen Form immer irgendwie brauchen, um bestimmte Dinge einzuteilen, Verwaltungsregionen, Steuergebiete, was weiß ich. Aber die meisten Menschen, wir überqueren ja tagtäglich etliche Grenzen, kleine kommunale Grenzen, aber wir messen ihnen halt nicht so viel Bedeutung bei, wie wir es mit großen nationalen Grenzen tun. Und das würde vielerorts schon oft gut tun, wenn wir nicht so viel Bedeutung beimessen.
Was ist denn dein Fazit? Du hast ja viel recherchiert für das Buch. Sind Grenzen manchmal auch was Gutes?
Grundsätzlich muss man schon festhalten, dass an internationalen Grenzen oder beim Versuch, diese eben zu überqueren, sehr viele Menschen immer noch sterben. Und das muss einen grundsätzlich schon mal nachdenklich stimmen, weil würde es diese Grenzen so nicht geben oder würden wir sie anders behandeln, würden diese Menschen nicht sterben. Kommt immer darauf an, ob man diese Grenze, so wie sie ist, aufs Blut verteidigen will und keinen Millimeter verrücken will. Oder ob man einfach, wie sich im Buch zeigt, dass manchmal diese Entstehungsgeschichten einiger Grenzen und auch die Situationen, die sie auslösen, total absurd sind und die schnurgeraden Linien, die Europäer zum Beispiel am Reißbrett gezogen haben, haben oft jahrhundertalte Geschäftsbeziehungen lokaler Stämme in Afrika einfach auf einmal zu illegalem transnationalen Schmuggel gemacht. Also die große Neuverhandlung aller Grenzen, bis alle zufrieden sind, die wird es so eher nicht geben. Ich glaube, man wird sich arrangieren müssen, diese Wichtigkeit, die wir den nationalen Grenzen beimessen, nochmal überdenken müssen.
Ich würde gerne noch zum Abschluss von dir wissen, aktuell gibt es ja rund so 250.000 Kilometer Grenze zwischen Ländern weltweit. Wird das weniger werden? Was glaubst du, was ist dein Eindruck?
Ja, in den letzten Jahren geht der Trend eher in Richtung mehr Grenzkilometer, weil Unabhängigkeitsbestrebungen erfolgreich sind oder vielerorts stärker werden und weil große künstliche Staatengebilde auseinandergebrochen sind, die Jugoslawien, die Sowjetunion etc. Andererseits gibt es supranationale Projekte wie die EU, wo vielleicht schon in ein paar Jahrzehnten offiziell nur mehr die Außengrenzen übrig bleiben. Aber was die Geschichte einfach gezeigt hat, Grenzen sind wahnsinnig fließend, sie verschieben sich andauernd. Jede Karte, die wir sehen, ist wirklich nur ein Schnappschuss aus der Geschichte. Es ist immer entscheidend, was man daraus macht.
Fabian Sommerwiller ist das. Der hat ein Buch geschrieben. 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn heißt es. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt. Wir haben uns angeguckt, was zerstrittene Nachbarn von Ländern lernen können.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.